bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Das ist schöner neuer Fußball. Heute Schore auf die Ohren mit eurem Lieblingsmoderator Kai Rippe. Irgendjemand hat die tolle Idee, dass ich das heute irgendwie machen soll. Der Mann mit dem schönsten Organ.
Schore auf die Ohren. So hast, das war dein Take, ja?
Kann man das nicht so, sagt man das nicht mehr, Schore auf die Ohren?
Nee, also Punkt 1, das sagt man nicht mehr. Das ist in der Tat richtig.
Okay. Also, habe ich mir gerade spontan ausgedacht.
Aber wir müssen ja auch daran bedenken.
Back to the 90s.
Kai Rippe hat ja auch Folgendes mal gesagt.
Also schön mit Dieter Hamann und Michi Ball. Ja. So. Hier ist euer Michi Ball.
Ja, finde ich stark. Für die Liebhaber unter euch, das ist Elson von der Pures Gift EP, ne? Pures Gift Show für die Ohren.
Sehr
ungestreckte
gut.
Hits von Dynamite Deluxe 1998 erschienen. White Label.
Wunderbar. Und also, wie gesagt, derjenige, der euch die Suppe eingebrockt hat, ist Nico Backspin, weil der jetzt letztes Mal sich überlegt hat, dass er nicht mehr moderieren möchte und wir jetzt wechselnd am Mic stehen und probieren euch den tollsten Podcast, nämlich Schöner Neuer Fußball, in unserem zweiwöchentlichen Rhythmus darzulegen.
Ich bereue es jetzt schon.
Ja, ich glaube auch so, Nico, wir müssen so, ich hatte mir überlegt, dass wir so ein Codewort brauchen, wann du übernehmen solltest.
Ein Safe-Wort. Also,
wenn ich Ersandogu sag, oder...
Nee, wir machen das Codewort
Das Ding ist neu. Nee, Michi Ball ist das Codewort, wissen wir alle.
Michi Ball. Bei Michi Ball muss Nico ran. Mein Vorschlag ist folgender. Also ich bemühe mich jetzt einmal hier unsere News und unser kleines Amüsgöl vor dem großen Thema mal einmal durchzumoderieren. Dann habe ich auch genug Erfahrungen gesammelt und dann würde ich an den geschätzten Herrn Backspin abgeben, der euch dann professionell durch die ganze Folge führen wird. Und da ich mir, man muss ja auch immer was Neues machen, habe ich mir jetzt mal als Entree ein kleines Spielchen überlegt. Und nicht immer so dieses Gammelige, wo hast du Fußball geguckt am Wochenende, bla, von Herrn Backspin. Wir machen das heute mal ein bisschen anders. So, wir spielen nämlich heute ein Spielchen aus unserer allseits geschätzten Rubrik Wer bin ich? Das heißt, ich werde euch peu à peu 10 Informationen geben über einen Fußballspieler aus Deutschland. Und wenn ihr auf den Namen kommt, dann brüllt ihr ihn einfach rein. Raten ist erlaubt. Nico, bist du fertig?
Ich bin voll dabei. Ich bin vor allem freudig,
Tommy,
freudig erregt.
Wie sieht's aus?
Heiß wie Frittenfett.
Sehr gut. Konstantin auch am Start? Das werte ich mal als ja. Ich erzähle das jetzt mal. Mal gucken, ob wir den ganzen Mist cutten müssen. Aber ich erzähle das jetzt aus der Ich-Perspektive. Also ich bin geboren 1983 in Alzenau. Ich habe 312 Bundesligaspiele gemacht. Ich habe 27 Länderspiele gemacht. Ich bin Vize-Europameister 2008. Meine letzten drei Stationen in meiner aktiven Spielerkarriere waren Austria Wien, Ajax Amsterdam.
Westermann.
Sehr gut.
Ja, stark.
Die nächste Info wäre übrigens gewesen, ich bin Co-Trainer beim FC Barcelona.
Ja. Und das Witzige ist, das hätte für mich Westermann wieder ausgeschlossen.
Ja. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Vize-Europameister, da war ich schon auf ganz anderen Ebenen unterwegs.
Also, Alzenau kenne ich natürlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Also,
Also nochmal kurz die weiteren News. Aktive Karriere, Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Schalke 04, HSV, Spitzname HW4, habt ihr natürlich alles. Ich habe noch einen vorbereitet. Sollen wir den auch noch spielen? Und dann machen wir die ernsten Themen.
Wenn wir so im Flow sind, dann schieß los. Da ging ja
viel zu schnell. Ich finde das Format.
Finde ich auch. Ich bin geboren 1981 in Hausham in Oberbayern. Ich habe mein Profidebüt gleich in der ersten Liga gegeben, in 2002. Ich habe 140 Erstligaspiele und 188 Zweitligaspiele. Ich habe 5 Länderspiele von 2003 bis 2004. Ich bin Deutscher Meister 2007. Meine letzten 3 Vereine waren Ferencváros Budapest 1860 und Hannover 96. Sehr gut.
Ja?
Benny Laut.
Ach, stark, ja.
Ich vervollständige mal die weiteren Infos. Ich bin einer der ersten Nutella-Boys. Meine ersten Vereine waren 60 HSV, VfB, Rekordtorschütze 1860 und meine Torhymne ist Let's Get Loud.
Also, da wäre es bis zum Ende schwer gewesen für mich, muss ich ehrlich gestehen.
What gave it away war tatsächlich Budapest bei mir, weil aus irgendeinem Grund weiß ich, dass der da gespielt hat. Ich weiß aber nicht mehr, warum.
Ich finde es krass, 2007 Deutscher Meister, ne? Das ist auch so ein
Fun-Fact. Ja, bei Stuttgart.
Ja, mit Stuttgart, ja, aber das ist so ein Fun-Fact, wo man denkt, ach, der war bei Stuttgart im Team, ja, richtig.
Ja. Stark, ja, gut gespielt, Respekt.
Was ein Entree, Kai, Glückwunsch.
Was ein Entree. Also, deshalb gehen wir jetzt noch in die zweite Halbzeit unserer ersten News, weil wir nämlich besprechen wollen, Tommy ist mit einem ernsten Anliegen eben auf uns zugekommen, hat gesagt, eigentlich wollten wir Naming Right machen vom DFL, aber ich brauche eure Hilfe, Jungs. Und dann haben wir gesagt, klar, das besprechen wir doch gerne on air. Tommy, willst du einmal kurz sagen, was dir im Kopf rumspukt?
Ja, ich will vor allem einmal sagen, also es gibt ja so Situationen im Leben, wo man auf jemanden zukommt, im Idealfall eine Vertrauensperson oder mehrere Vertrauenspersonen und sagt, Leute, ich brauche mal euren Rat. Und wenn das richtig gute Freunde sind, geben die dir keine richtige Antwort und nehmen es dann 5 Minuten später mit live in den Podcast, sodass man sich plötzlich konfrontiert sieht, damit mit einer Geschichte jetzt hier on air zu gehen, die eigentlich ja noch vertraulich zu behandeln ist. Aber ich anonymisiere mal. Meine Frage an euch, wie hoch seht ihr im Jahre 2024 die Chance, mit einer Fußballkneipe reich und berühmt zu werden?
Berühmt 100%, wenn das richtige Konzept dahinter steckt. Reich, weiß ich nicht, Digga.
Reden wir da jetzt über was angemeldet ist beim Finanzamt, oder?
Ja, also
was soll alles passieren in der Kneipe?
Also angenommen, man hätte jetzt eine Fußballkneipe, die thematisch sich sehr auf einen Fußballverein konzentriert. Ja?
Nennen wir mal Bertha MSV.
Nennen wir ihn mal Bertha MSV. So, also ich bin jetzt ein Riesenfan von Bertha MSV und ich kenne auch so ein paar andere Fans von Bertha MSV und finde irgendwie spannend, eine Kneipe zu machen, die alles so ein bisschen geiler macht als die anderen Kneipen und die irgendwann mal zu der Bertha MSV-Kneipe schlechthin wird. Ich würde die tatsächlich auch anmelden. Ich würde dort auch jemanden einstellen, der jeden mit Schätzchen begrüßt und ab Mitternacht Stullen verteilt. Und dann so gegen Weihnachten würde ich diversen Fanclubs von Bertha MSV die Kneipe sozusagen vermieten, wenn sie ihre Jahreshauptversammlung machen wollen.
Also wir reden jetzt mal eher über Kundenträger als Gäste dann.
Ja, genau. Also jetzt mal eine ernst gemeinte Analyse dazu. Ich glaube, das ist ein wahnsinniger Spagat, wenn man eine coole Fankneipe haben will und gleichzeitig Geld verdienen, weil irgendwie willst du ja dieses günstig Bier-Image weiter drin behalten, viel Fußball zeigen, coole Devotionalien da drin haben, das gleich zu machen mit, ich will hier aber auch irgendwie Events feiern und Lesungen von irgendwelchen Olli Pochers drin machen, ist halt irgendwie, da bin ich mir nicht sicher, weil das sind die Sachen, mit denen man, glaube ich, Kohle verdient, oder?
Ne, Olli Pochers nicht, aber vielleicht Philipp Kösters, oder so, keine Ahnung. Nee, aber andere Sache noch, und das ist tatsächlich das, was den Business Case ja beeinträchtigt im Wesentlichen. Wenn ich dort Fußball zeigen will, und da sind wir ja eigentlich auch schon wieder bei unseren Themen, dann brauche ich ja ein Gastro-Abo für Sky und auch The Zone. Und die sind ja quasi eigentlich der Kostentreiber schlechthin, weil die ja unbezahlbar sind.
Bei dir brauchst du ja dann erstmal nur Sky. Weil nur die bringen die zweite
Bundesliga. Du weißt doch überhaupt nicht, in welcher Liga Bertha MSV spielt.
auf lange Sicht
mittelfristig erstmal zweite Liga eher. Aber es ist ja auch die Frage, ist dann die Kneipe nahe am Stadion? Also ist dann mehr sowas, wo man auch am Spieltag selber danach zum Beispiel hingeht, nach dem Spiel, ist ein bisschen weiter
davor
weg.
Davor und danach. Und ich kann dir versichern, der eine oder andere wird auch während des Spiels dort bleiben, weil er es nicht mehr zum Stadion schafft.
Ja, ist aber interessant, weil er nicht mehr rein darf.
Es gibt ja beim HSV, es gibt zum Beispiel hier Unschlagbar, glaube ich, das ist auch eine sehr erfolgreiche Kneipe. Da gibt es auch Leute, die sich das HSV-Spiel da anschauen, anstatt jetzt ins Stadion zu gehen, weil irgendwie die Atmosphäre
da ist. Ja, das ist auch viel zu teuer mittlerweile, das kann man sich ja gar nicht mehr leisten. Und die ganzen Leute dann mit ihrem Kommerz im Stadion, das ist ja auch nicht mehr mein Fußball.
Voll, am Ende hat die Liga irgendwie noch einen Namen. Irgendwie von einem Werbepartner oder so.
Boah, stell dir das mal vor.
Ich gebe eine Runde, wenn das passiert.
Ja, bevor du die Überleitung annehmen, ich will auch ernst gemeines Feedback. Ich glaube, ich finde die Idee hervorragend. Ich würde es dir aber raten, es von vornherein als Eventort zu planen. Weil ich glaube, dann hast du eine Chance. Weil wenn du versuchst, eine Daily-Business-Kneipe daraus zu machen, dann frisst dich auch ein Apparat auf. Wenn du von vornherein klar machst, das ist die Event-Kneipe, die ist nur an Spieltagen und für Veranstaltungen steht die zur Verfügung, dann brichst du ja fürs Netzwerk eine komplett neue Welt auf. Und dann wäre ich voll dabei.
Das wäre die Idee. Und dazu kommt noch folgender Fun-Fact. Ich müsste damit auch kein Geld verdienen. Es wäre schon geil, wenn ich keins verliere damit.
Ja, aber den Punkt habe ich ja. Den Punkt habe ich damit. Ich glaube, wenn du da reingehst und versuchst da Daily Business und darauf zu hoffen, dass Karl, Günni und Peter ihr Hartz-IV-Geld da auf den Monatsdeckel lassen und es auch wirklich abgeben am Monatsanfang, dann wird es, glaube ich, riskant. Wenn du aber die fancy, coole, mega, wie hießen sie? Bertha MSV-Kneipe draus MSV machst, das. Ja. Dann hat es in meinen Augen richtig Potenzial, vor allen Dingen auch mit dem Netzwerk.
Ja, weißt du, was der Nachteil in so einem Netzwerk ist? Sorry, Kai, einen Satz noch. Mhm. Der Nachteil in so einem Netzwerk,
dass sie alle umsonst cool saufen. Ist ja,
dass die alle erwarten, umsonst zu saufen, genau.
Ja, aber deswegen holst du dir ja Partner rein. Also dafür bräuchtest du halt das ist wahrscheinlich der kleinste Haken, aber du bräuchtest halt eine wirklich gute Agentur, die in der Lage ist, so im kulturellen Sportsegment richtige Entscheidungen zu treffen. Und dir dabei zu helfen, dich zu positionieren.
Alles viel zu verkopft. Jetzt komme ich nämlich mal mit meiner Idee. Was wir mal in Bremen vorhatten, war, dass wir eigentlich so das Risiko teilen, dass du quasi einen Pott bildest aus eher 50 Leuten und die alle zusammen Crowdfunding-Ansatz die Kneipe betreiben, weil dann hast du nämlich auch mehr Leute, die du involvierst, weil eigentlich hat ja jeder von uns den Traum, seine eigene Kneipe zu haben. Und so könntest du, Tommy, vielleicht eher 50 Leuten diesen Traum erfüllen und ich glaube, die würden dann über Word of Mouth oder auch selber halt permanent da immer wieder hingehen, weil wenn ich jetzt irgendwie, selbst wenn mir nur ein 50stel von der Kneipe gehören würde und ich sagen kann, hey, das ist meine Kneipe und ich kann ja irgendwie zum Teil mitbestimmen, was da geht.
Umsonst saufen für mich und meine Freunde.
Ja, das wäre schlecht, aber ich würde zumindest immer da hingehen und würde dann auch meine Freunde mitbringen. Ne? Also das Konzept geht halt am besten auf, wenn du ausschließlich Bertha-Fans hast. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann fliegt. Allein über dieses emotionale
Geil,
ich
will
meine Kneipe.
Ja, aber deswegen bist du ja der Patriarch.
Okay, anders. Wir machen Plan B, Leute. Wir werden mit diesem Podcast noch erfolgreicher, vermarkten den so gut und effizient und effektiv, dass wir alle damit sehr, sehr reich werden. Und dann kann ich das einfach machen und auf all diese Risiken scheißen.
Deal? Ich würde es machen, trotzdem. Also das Konzept habe ich dir geschrieben, ich würde es machen.
Gut. Vielen Dank. Jetzt können wir dann doch wieder über Fußballbusiness reden, weil sollte es da draußen jemand geben, der tatsächlich deswegen einschaltet, dieser Runde aus Fußballexperten ohne jegliches Fußball-Know-how zuzuhören, wie wir über Fußball sprechen, dann ist jetzt der Moment sozusagen, zu dem man skippen muss.
Ja gut. Nico, ich sage jetzt mal Ersan Dogu, falls du weißt, was ich meine. Ich würde trotzdem mal probieren, eine kleine Überleitung zu bauen. Nämlich letztes Jahr hast du mir, glaube ich, mit leuchtenden Augen erzählt, als du mal einmal im Nou Camp warst und ein wunderbares Spiel live gesehen hast. Ich hoffe, ich erzähle die Geschichte richtig. Vielleicht willst du uns mal einmal an deinen Eindrücken teilhaben und dann, wie du bitte auch die Moderation übernehmen.
Vielen Dank, mache ich sehr gerne. Ich würde an der Stelle trotzdem mal kurz einen Applaus für diesen hervorragenden Einstieg hier einfordern von euch.
Bravo, Kai. Bravo.
Ja, Kai, ich sehe da Potenzial. Nicht viel, um ehrlich zu sein, aber ich sehe Potenzial für weitere Moderationen. Ich muss mal überlegen, ich möchte das fortführen. Ihr beiden anderen könnt euch jetzt schon mal darauf einstellen, dass Tommy, du bestimmt nächstes Mal moderieren musst. Denn, aber das noch am Rande, zumindest den Anfang. Aber wir wollen ja eigentlich, dann gehen wir ins Hauptthema heute rein. Ne? Und das ist ja schon etwas, was es so ein bisschen in sich hat, weil es geschichtlich eigentlich ein Skandal ist, was damit in den letzten 100 Jahren in Deutschland passiert ist. Und wir jetzt uns ja im Momentum befinden, wo man schon das Gefühl hat, es bewegt sich sehr viel und manchmal mehr, manchmal weniger. Frauenfußball. Und damit auch dein Einstieg, deiner Anekdote, die du von mir haben möchtest. Ich war ich glaube, es schon 2 Jahre her, bei FC Barcelona gegen Real Madrid, Camp Nou, ausverkauft. Ich war für DAZN da, das heißt, ich hatte so ein Leibchen an und durfte unten ans Spielfeld ran. Und ich muss euch sagen, Leute, die mich kennen, wissen, ich habe vielleicht schon das eine oder andere erlebt, das war auf jeden Fall Top 5 von Stadion oder Sporterlebnissen, die ich je in meinem Leben hatte. Denn das ganze Stadion war auf jeden Fall sehr auch in weiblicher Hand. Alle hatten Trikots von Barcelona an mit Namen, die mir bis dahin nicht so geläufig gewesen sind. Und ich dann ja gelernt habe, okay, die sind einfach Fans von den Stars dieser Frauenmannschaft. Und es wurde einfach 90 Minuten lang gesungen und Real Madrid wurde, glaube ich, mit 4-5-1 oder sowas verhauen. Und ich saß halt zweite Halbzeit direkt vor den Fans, also den Ultras quasi. Und mit diesem Enthusiasmus, mit dem sie da diese Mannschaft angefeuert haben und das ganze Stadion angezündet haben, hatten sie auch mich angezündet. Denn ich habe ja schon in meinem Leben so auch Frauenfußballerfahrungen gesammelt und da werden wir sicherlich noch in einem Detail drauf eingehen können. Aber da hat es mich gekickt. Und von da an war ich nochmal mehr auf der Suche danach, dass man doch irgendwie dafür sorgen muss, dass ja verdammt nochmal diese Geschichte jetzt einfach mal vernünftig gemacht wird. Und darüber wollen wir heute reden. Und deshalb jetzt trotzdem, Kai, der langweilige Einstieg. Ich möchte von euch mal euer Frauenfußballerlebnis haben, dass ihr so in eurem Leben gehabt habt. Ich glaube, Konstantin, bei dir ist es am einfachsten. Du hast schon einige Spiele auch moderiert, ne? Oder wie ist dein Bezug zu diesem Feld im Fußball in Deutschland?
Genau, ich habe einige Spiele schon kommentiert und das wäre dann auch mein Bezug zum Frauenfußball, weil ich es natürlich dann live im Stadion miterlebt habe. Gibt ja da auch so quasi zwei Realitäten, ne? Was du gerade gesagt hast, ist so eine, in Deutschland gibt es die ja auch, so immer mal wieder, ich nenne es immer so Premium- oder Leuchtturmspiele, die sind natürlich eher die Seltenheit, ich kenne aber auch so das Klassische, was man eben auch in der ersten oder zweiten Liga hat, ne? So 1000 Leute, kleineres Stadion, bisschen familiärer und wie mal jemand gesagt hat, hier gibt es eben eher mal ein Stückchen Kuchen und weniger viel Alkohol, hat mal ein Vereinsverantwortlicher gesagt, was ich eigentlich eine ganz gute Einschätzung fand, rein von der Atmosphäre her.
Kai, wie ist es bei dir?
Ich habe persönlich noch kein Frauenfußballspiel live gesehen. Das würde ich auch gerne nachholen, aber bisher hat sich das weder bei Werder noch irgendwo sonst ergeben. Warum das Thema für mich wirklich so interessant ist, ist eher so die kommerzielle Brille, auf die wir vielleicht gleich auch noch mal zu sprechen kommen, weil ich einfach sehe, wie viel da geht, ich sag mal Sponsoring-wise, und wie viel Spaß das macht, auch mit den Protagonistinnen da teilweise zusammenzuarbeiten, die in der Regel deutlich telegener sind als ihre männlichen Pendants. Und ich sehe auch, wie wichtig das quasi auch Menschen bei uns in der Sportagentur ist, dass endlich dieses Thema so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf geholt wird und dass diese von dir auch zu Recht genannten Ungerechtigkeiten und die mangelnde Förderung jetzt mal aufgeholt wird und wie viele echte Frauenfußballfans es gibt. Also das finde ich schon fast bewegend und deshalb finde ich dieses Thema auch wahnsinnig spannend und habe so eine intrinsische Motivation, dass es endlich irgendwie diesen Stellenwert bekommt, den es eigentlich verdient, medial, sportlich und auch kommerziell. Das ist mein Punkt damit.
Ja, und der ist auch ausführlich und da gehen wir hin, weil auch natürlich das in unserem Format, das wir hier spielen, ist ja auch schon um diese kompletten Blickwinkel geht. Und Tommy, früher mehr als Fan mit eingebaut, jetzt natürlich auch mit Agentur, das ist ja jeder jetzt weiß, das also schon im gesamten Blickwinkel. Aber auch von dir möchte ich das mal
und
hören.
Und bei Kneipe.
Und bei Kneipenbesitzer, wo auch Frauenfußball gezeigt wird. Wie ist so dein Bezug bisher dazu?
Also ich habe mich, so ehrlich will ich sein, lange schwer getan mit Frauenfußball, mit Fußball der Frauen, wie ich gelernt habe. Nicht Frauenfußball, mit Fußball der Frauen. Einfach weil ich nicht so richtige Bezugspunkte dazu hatte. Ich habe sehr, sehr viel Fußball der Männer geschaut und insofern so viel Zeit war auch gar nicht mehr. Plus, mein Verein, Bertha MSV, hatte bis vor kurzem keine Frauenmannschaft als eine der wenigen Bundes- oder Zweitbundesligisten. Und insofern gab es für mich jetzt nicht so richtig den Anlass, da so richtig reinzusteigen. So, das hat sich aber geändert. Inzwischen gibt es eine Frauenmannschaft in der Regionalliga Nordost. Und da war mein erstes Spiel am 7. Spieltag, der 1.10.2023, 14 Uhr Hertha BSC gegen Viktoria Berlin. So, und das haben wir auch überraschenderweise gewonnen damals. Insofern hat sich mein Blick auf den Frauenfußball verändert, weil ich gerade aus der Vereinsbrille gesehen habe, okay, das kann eigentlich gar nicht sein, dass wir noch gar keine Frauenmannschaft haben und wie viel das auch den Mädels da inzwischen bedeutet, quasi mit der Fahne auf der Brust aufzulaufen. Das ist schon sehr herzergreifend und da hat sich wirklich auch eine tolle Fanszene gebildet und all das, was Kai gerade gesagt hat, sozusagen in kurz, da gibt es ein Riesenpotenzial, zumindest aus meiner Sicht.
Ich möchte ganz kurz nämlich noch einen mit dazugeben, weil man ja auch nicht unterschätzen darf, dass es natürlich unterschiedliche Größenordnungen gibt. In Spanien habe ich das größte Fußballspiel in der Geschichte des Frauenfußballs erlebt mit, was waren das, 90.000, 80.000 Zuschauern oder so. In England sind wir schon sehr viele Schritte weiter, was das Ganze angeht. Arsenal London spielt jetzt auch die Heimspiele im Emirates komplett, so wie das die Herren auch machen, weil auch dort, auch durch den einzigen Titel der letzten 60 Jahre für den englischen Fußball, es dort Erfolge und damit wahrscheinlich auch einen Trend gibt, der sich da abzeichnet. Da kann Konstantin sicherlich gleich noch ein bisschen was zu sagen. In Deutschland haben wir größte Erfolge mit der Nationalmannschaft gehabt. Die Liga selber strauchelt vielleicht aber auch noch ein kleines bisschen damit, dass der größte Verein neben Bayern München halt Wolfsburg ist und nicht der FC Köln oder HSV oder Werder Bremen. Aber Konstantin, gib uns doch mal vielleicht einen kleinen Überblick. Wo kommen wir denn geschichtlich her und wo gehen wir geschichtlich hin, gerade mit dem Fußball? Weil wir haben ja schon ein bisschen das angedeutet, es gab schon mal Zeiten, da wurde der Fußball der Frauen im Gesamtbezug in Deutschland noch anders gesehen als heute.
Ja, nicht nur in Deutschland, also in anderen Ländern sicherlich auch. Und es gibt heute selbst noch Länder, wo Frauenfußball mehr oder weniger unter Verschluss stattfindet. In Deutschland selber bis in die 70er oder bis Anfang der 70er ja untersagt gewesen sogar. Ist natürlich auch dann gesellschaftspolitisch bedingt und natürlich auch, weil das auch nicht unbedingt in einem sehr männerdominierten DFB dann irgendwie so gewollt war. Und auch, wenn man sich anschaut, die damaligen Fernsehübertragungen, wenn dann doch irgendwie mal Frauenfußball gezeigt wurde, dann wurde da immer so ein bisschen süffisant drüber geredet, von den natürlich auch männlichen Moderatoren. Das kann man sich alles auf YouTube anschauen. Ich würde gar nicht brutal weit zurückgehen, denn es gibt tausend Entwicklungsschritte seit, sagen wir, seit den 90ern und auch seit der eingleisigen Bundesliga und was dann alles geschehen ist, seit den Jahren mit Turbine Potsdam und dem ersten FFC Frankfurt. Das ist ja auch schon wieder eine Ewigkeit her. Damals war Deutschland ja auch echt eine Top-Frauenfußballnation. Ja, international hat sich ein bisschen geändert. Wenn wir jetzt mal draufschauen auf die vergangenen Saisonen, ja, Bundesliga, deutscher Frauenfußball. Also es gab ja diese Highlight-Spiele, wie gesagt, ich nenne die Leuchtturm- oder Premium-Spiele, das waren 7. Das heißt also, da hat eben zum Beispiel die Mannschaft von Bayern München, das Team hat dann nicht im Amateurstadion gespielt, sondern eben in der Allianz Arena einmal und dergleichen, ne, sowas fand eben statt. RB Leipzig ist auch einmal in der Red Bull Arena gewesen und eben nicht im Kotterweg auf Platz 1. Und das waren diese Highlight-Spiele, die haben auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Das ist richtig. Natürlich, wenn wir dann drauf schauen auf den normalen Zuschauerschnitt, abseits dieser Spiele liegen wir jetzt in der vergangenen Saison bei höchstem Zuschauerschnitt Freiburg, 3.500, abseits eben der großen Spiele, und Duisburg 991. In der zweiten Frauenbundesliga aus eigener Erfahrung ist dann noch ein bisschen niedriger, das ist dann so 1.000, das, was man eher mal erreicht. Aber selbst da, der Hamburger SV hat letztes Jahr zum Beispiel auch mal ein spezielles Spiel veranstaltet gegen die zweite von Bayern München und da waren auch mehr da als sonst mit dem Familientag und allem drum und dran. Es gibt immer mal so kleinere Highlights, ansonsten ist natürlich der Fanzuspruch immer noch überschaubar, klar, ist aber gewachsen. Also wenn man jetzt über die letzten Jahre schaut, immer so ein bisschen angestiegen. Es ist ein leichter, gradueller Anstieg, was den Zuschauerzuspruch betrifft. Was wir auch sehen, jetzt haben wir es am Wochenende wieder gesehen, DFB und DFL anscheinend keine Kooperation, vielleicht auch nicht gewollt. Ja, du hast den Supercup, der mal wieder ausgetragen wird, zwischen Bayern München und Wolfsburg. Und der findet innerhalb einer Stunde statt vom Bundesligaspiel Bayern München gegen VfL Wolfsburg oder VfL Wolfsburg gegen Bayern München. Also das ist natürlich die absolute Krux. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Du hast also diese identische Paarung zweimal am gleichen Tag, am selben Tag, innerhalb von 2 Stunden oder so.
Genau, und vor allem in unterschiedlichen Stadien, ne?
Also, ja, man muss also ja in unterschiedlichen Stadien. Städten. Ja, natürlich, genau. Genau,
in unterschiedlichen Städten, so
ja, müsste ja, es eigentlich in unterschiedlichen sagen. Stadien, ja. Ich meine, klar, du hättest beides in Wolfsburg machen können, weil ja die Frauen normalerweise im Kleineren spielen, aber natürlich wolltest du dem Supercup ein bisschen eine Bühne geben. Das ist jetzt der Kickoff gewesen für die, zumindest Frauenfußballsaison in der ersten Liga. Ne? Die zweite Liga hat jetzt auch begonnen, war Öffnungsspiel, war Union Berlin gegen den Hamburger SV. Da auch Union hat auch gesagt, wir spielen im Wohnzimmer, alte Försterei wird es jetzt sein. Natürlich der Zuspruch dann auch geringer, wenn beispielsweise die Herrenmannschaft von Union Berlin da quasi parallel spielt oder zumindest am selben Tag. Aber da keine Abstimmung. Meines Wissens war der DFB sogar eher gewesen jetzt, was die Ansätze betraf. Und die DFL hat dann einfach eben das Bahnspiel auf den Sonntag gelegt. Die Bahn spielen jetzt auch das nächste Spiel am Sonntag, also die Herren. Wenn wir jetzt nochmal draufschauen, deutscher Frauenfußball, international, man ist aktuell im Ranking, es gibt ja auch ein Koeffizienten-Ranking, ist man auf Rang 2 hinter Frankreich. Frankreich natürlich klar über Jahre dominant gewesen mit zwei Top-Teams, Lyon und Paris Saint-Germain. Jetzt Lyon auch wieder im Finale gewesen, verloren gegen Barca. Dann gibt es ja dann sogar noch einen zweiten, also Paris ist stark, Lyon ist stark und dann die Engländer kommen ein bisschen, die Spanier haben zwei gute Teams, Real hat aufgerüstet, Barca ist das aktuell beste Team der Welt wahrscheinlich, wobei der Quervergleich zur ML oder zur wie ist es, also zur National
Women's Soccer League. NWS.
Ja, genau. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig.
Nee, NWSL, so.
Und dann ist es so, dass man deutschlandmäßig eben, aus meiner Sicht hatte man eine viel, viel bessere Stellung international, als eben auch andere Länder nicht so weit entwickelt waren. Ne? Also Turbine Potsdam stand reihenweise mal im Champions League-Finale oder auch Frankfurt hat mitgespielt. Jetzt in der vergangenen Saison war kein Team im Viertelfinale. Wolfsburg ist in der Platzierungsrunde rausgeschieden gegen Paris und Bayern und Frankfurt dann in der Gruppenphase. Also man ist international nicht mehr ganz so vielleicht auf dem Niveau. Und vielleicht noch, was das Monetäre betrifft, ist natürlich auch spannend. Also es gibt mittlerweile ja, sagen wir mal, monetäre Transfers. Heißt also, dass Spielerinnen auch wirklich für Geld wechseln. In England hat das ein bisschen angefangen. Wir hatten jetzt in Deutschland einen Megatransfer. Lena Oberdorf, 400.000 Euro gekostet. Wolfsburg zu Bayern. Da gab es noch Linda ist gegangen von Hoffenheim zu Wolfsburg für eine Viertelmillion. In England gab es auch ein paar Geldtransfers, nenne ich es einfach mal. Und in Spanien ja auch die zwei ganz großen Dinger. Eva Pajor ist ja von Wolfsburg zu Barca gegangen für eine 500.000. Und Kika Nazareth ist von Benfica zu Barca gewechselt für 650.000 Euro. Also man sieht, da entwickelt sich ein bisschen was. Also auch natürlich die Topspielerinnen wie Lena Oberdorf und so, die sind gut vermarktet, haben dann auch entsprechend Social-Media-Following und natürlich auch Beratung und so weiter. Aber man sieht natürlich, wo wir stehen. Also man muss es so ein bisschen vergleichen. Der Vergleich zum Männerfußball ist immer unfair, deswegen sollte man den vielleicht auch weglassen. Aber wir sind natürlich da immer noch erstmal im graduellen Wachstum. Und das sieht man übrigens auch bei den TV-Einschaltquoten. Also die sind immer noch ausbaufähig. Ne? Um es so auszudrücken, außer eben vielleicht so ein Leuchtturmspiel, Bayern gegen Wolfsburg zum Beispiel oder so. Ansonsten ist es immer noch ausbaufähig und das wird auch erstmal so bleiben. Es wird keine Explosion geben. Es wird eher so sein, dass man sehr viel Geduld mitbringen muss.
Tommy, bevor wir, Kai, das brennt unter deinen Fingern, das weiß ich, Kai, aber da kommen wir nämlich gleich hin, weil das wird das große Thema. Aber ich will Tommy nochmal mit reinholen. Gerade mit deinem, ich habe mich da nicht so mit beschäftigt und das war nicht so mein Ding und das ist ja nicht der Schovi in dir, der das sagt, sondern vielleicht auch andere Parameter, die dazu führen, wie fehlende Sichtbarkeit oder der sportliche Aspekt, der ja auch vor allen Dingen wahrscheinlich früher noch mehr und sukzessive wahrscheinlich immer weniger, aber dennoch immer Thema war. Was sind die Dinge, die dich davon abgeschreckt haben, ist zu hart, aber die dir gefehlt haben, auch in der Vergangenheit, um da mehr Enthusiasmus reinzubringen?
Du hast das gut beschrieben schon, die Gelegenheit im Wesentlichen. Ne? Also die Gelegenheit, die Möglichkeit, das A zu beobachten. Es gab natürlich so die großen internationalen Turniere. Also ich glaube, ich war beim Frauenfußball so ein Fußballfan, beim Fußball der Frauen, sorry, ich will mir das ja auch angewöhnen, so ein Fan, der von sich normalerweise sagt, so ja, ich gucke nur so EM und WM. Ne? Also Menschen, die eigentlich gar nicht so interessiert sind und sich das dann aber schon auch angucken und auch genießen können. Das war ich sozusagen beim Fußball der Frauen. Bin ich auch nach wie vor, muss man so sagen, qualitätsextrem hochgegangen in den letzten Jahren, ja, weil auch viel mehr trainiert wird. Und dadurch, dass wir jetzt bei Bertha MSV auch eine Frauenmannschaft haben, stecke ich auch ein bisschen tiefer drin, was verdient so eine Spielerin, wie oft trainieren die und, was sind da so die Möglichkeiten, ne? Regionalliga, Zweitliga, Erste Liga, was sind so die Dimensionen überhaupt, darüber hatte ich überhaupt gar keinen Überblick. Also das ist, mich hat davon nichts explizit abgehalten. Es hat mich aber auch nicht viel dahin getrieben, so würde ich es formulieren.
Kannst du das sogar mal ein bisschen spoilern? Also ich muss ja nicht konkret auf Hertha sagen, aber was so Verdienstmöglichkeiten in der Regionalliga angeht, das finde ich auch wirklich interessant, weil wir haben ja diese ewige Diskussion, dass dass eigentlich zu wenig Förderung da ist und gerade so die Frauen und Mädels in der Regionalliga und zweiten Liga eigentlich noch gar nicht Profi sein können.
Naja, genau, ist du hast also inzwischen, ich kann das jetzt, genau, ich will jetzt nicht genau sagen oder ich will jetzt nichts spoilern in dem Sinne, aber es gibt quasi die Diskrepanz zwischen dem sportlichen Anspruch und der finanziellen Machbarkeit, weil wenn du dann irgendwann quasi auch, um in die zweite Liga aufzusteigen, ein Team zusammen haben willst, dann musst du auch einfach zweimal am Tag trainieren. So, dann haben die aber alle einen normalen Job. Das heißt, du musst denen ja mal mindestens so viel zahlen, dass sie bereit sind, auf ihren Job zu verzichten. Weil wer sonst kann zweimal am Tag trainieren und dabei noch einen normalen Beruf nachgehen? Ne? So, und da hakt es dann meistens schon. Dann hast du jetzt beispielsweise mal so Mannschaften wie, und das ist vermutlich auch das für lange Zeit das einzig Positive, was ich über diesen Verein sagen werde, jemanden wie den 1. FC Union, der sagt, ey, wir haben da eine Menge Kohle verdient jetzt mit unseren Ausreißern nach oben. Wir stecken einen nicht unwesentlichen Teil davon in unsere Frauenmannschaft. Das finde ich gut. Und plötzlich kannst du denen vielleicht auch mal 1.500, 2.000 oder so im Monat geben. Und dann können die da auch zweite Liga spielen. Ne? Also das ist so, aber das müssen wir uns vor Augen führen. Das ist nicht viel Geld. Also das ist viel Geld, aber das ist nicht viel Geld, wenn man es vergleicht mit dem, was natürlich die männlichen Kollegen da verdienen.
Und das ist ja auch die Entwicklung insgesamt. Ne? Also du hast jetzt in der Bundesliga, in der ersten Liga, jetzt ist Potsdam wieder hochgekommen, okay. SGS Essen war jetzt zuletzt der einzige Ausnahmeklub, weil es der einzige Club war ohne Anbindung an einen etablierten Verein aus dem Herrenfußball. Und ansonsten alle anderen, und das war ja immer anders, ne? Also wie gesagt, erster FFC Frankfurt, heute ja Eintracht Frankfurt, mittlerweile aufgegangen in Eintracht Frankfurt, und Turbine Potsdam waren mal die zwei, die sich lange duelliert haben, und die Zeiten sind vorbei. Potsdam ist jetzt wieder hochgekommen, aber Potsdam hat auch also echt mega viele Kraftanstrengungen unternehmen müssen, um überhaupt sich in der zweiten Liga dieses eine Jahr zu halten. Die locken ja zuweilen aus internationalen Terrain Spielerinnen an und können die dann zumindest so halbwegs bezahlen, sodass es eben erstmal Profitum ist de facto, weil die eben wirklich dann sich auf Fußball konzentrieren können. Gut, machen vielleicht nebenher ein Studium und dergleichen, aber es ist jetzt eher Fußball fokussiert oder Sport fokussiert. Ansonsten hast du eigentlich ja nur noch, wenn es um die Meisterschaft geht, da gibt es 3-4 Vereine, die realistische Chancen haben auf eine Meisterschaft in Deutschland. Und das ist dann Bayern, Wolfsburg, Hoffenheim, eventuell mal Frankfurt, aktuell ja nicht. Und dann siehst du ja, woher es kommt. Was natürlich dann, wenn du mit Verantwortlichen sprichst, was die dir oftmals sagen, ohne jetzt einen konkreten Verein zu nennen, die sagen dir zwei Dinge. Einerseits, wir sind mega glücklich, dass wir natürlich diese Querfinanzierung bekommen, weil am Ende kriegen wir Geld, was eigentlich eher in einem anderen Bereich erwirtschaftet wird. Auch wenn es nicht viel ist, aber trotzdem, wir kriegen da natürlich einiges, weil unsere Sponsoreneinnahmen sind noch nicht so krass und unsere TV-Einnahmen sind auch noch nicht so krass. Es ist alles noch überschaubar, es wächst, aber es ist immer noch ein bisschen zu wenig. Aber natürlich, es gibt immer noch, das sagen die einen, immer noch imaginäre Wände innerhalb dieser, ich sag mal, Unternehmen. Ja, ohne jetzt konkret einen zu nennen, aber die sagen dir dann, es gibt eben immer noch eine Wand zwischen der Frauenabteilung, die dann auch woanders meistens eingegliedert ist, und zum Beispiel der GmbH und KKGAA, die in der Bundesliga bei den Männern spielt. Und der Ressourcenaustausch ist bei manchen Unternehmen, Clubs schon ganz gut. Das heißt also auch, dass dann vielleicht der versierte Teamarzt, der normalerweise die Herren-Bundesliga-Mannschaft betreut, dass er dann auch rübergeht und sich natürlich auch um die Frauenmannschaft kümmert, was ja auch perfekt wäre, und auch, dass die Scouts ausgetauscht werden und so weiter. Aber das ist nicht überall der Fall, weil immer noch so ein bisschen, okay, das ist hier so ein Zuschussgeschäft und es wird noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Mal rein weg, wir blicken ein bisschen auf Deutschland jetzt. Anderswo sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber in Deutschland ist das immer noch leider die Realität.
Wir haben hier auf jeden Fall ein großes Schiff zu bearbeiten. Kai, gib mir mal aus deinem Blickwinkel aber die Argumentation, warum ist da noch nicht so viel Business drin? Vor nichts.
Es liegt vor allem an dem Thema Reichweite. Das ist ausbaufähig. Aktuell läuft, klar, es gibt, glaube ich, The Zone Rise, das ist ja ein reiner Frauensport/Fußball oder Fußball der Frauenkanal. Punktuell findet man in den Öffentlich-Rechtlichen statt, aber die Reichweite ist für die Bundesliga, Bundesligaspiele ist noch nicht so gut, dass man da damit beeindrucken kann. Und dann ist es, glaube ich, auch lange irgendwie noch belächelt zu sehr belächelt gewesen. Also ich finde, es hat jetzt erst seit einigen Jahren, hat ja so ein gewisser Zeitgeist angesetzt, wo Equal Pay, Diversity, auch gerade irgendwie Frauen als wichtigste Kundengruppe oder als Zielgruppe für Thema Recruiting und Retention viel mehr auf dem Schirm von Sponsoring-Entscheidern gekommen ist. Und die auch verstanden haben, dass man die idealerweise mit einer eigenen Plattform ansprechen könnte. Und da ist der Fußball der Frauen, finde ich, eigentlich ideal. Das zeigen sich eigentlich auch alle Zielgruppendaten, dass Frauen oder Fußballfrauen, Fans des Fußballs der Frauen sind in der Regel sind eher Familien. Das siehst du in den Stadien, das siehst du auch bei denen, die am TV zuschauen. Du hast eine jüngere Zielgruppe. Das ist ganz lustig. Also im Schnitt, das war jetzt aber europaweit, liegt der Fernsehzuschauer bei den Männern liegt bei um und bei 40 und bei den Frauen bei 34. Es sind natürlich deutlich weniger, aber es sind auch deutlich mehr Frauen dabei. Also im Schnitt gucken immer noch etwas mehr Männer als Frauen, Fußball der Frauen. Aber es ist in etwa kurz vor 50-50. Bei Männern ist das schon noch deutlich männerdominiert, das muss man sagen. Also sprich, wenn du jüngere, auch gerade gebildetere Frauen im Kontext Sport ansprechen willst, dann ist Fußball der Frauen schon eine ganz tolle Plattform. Und das haben inzwischen immer mehr Brands verstanden. Also immer mehr haben jetzt auch im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie Frauen als Zielgruppe halt viel mehr erkannt und viel mehr auf dem Schirm. Und dadurch wird jetzt auch, das ist zumindest meine Hoffnung, dass das Sponsoring und das Geld, was in den Frauenfußball fließt, deutlich steigen. Wenngleich wir immer noch sagen müssen, das ist alles noch sehr günstig. Ne? Also du kannst jetzt bestimmt schätze ich mal, für 200.000 kriegst du schon ein Erstligatrikot, wahrscheinlich sogar für ein bisschen weniger. Da musst du im Männerfußball mindestens eine Null dranhängen.
Ich habe eine interessante Sache dazu quasi in so einem Gespräch für mich herausgearbeitet. Rachel oder Rachel Rinast, Fußballkommentatorin, Frauenfußballgesicht, Fußball der Frauengesicht. Sie hat mir auch schon um die Ohren gehauen, dass es Fußball der Frauen heißt und nicht Frauenfußball. Ich mache es trotzdem immer wieder falsch. Auch sie sagt quasi, wenn man jetzt in Fußball der Frauen investiert, dann kann man echt noch ein bisschen Geld sparen, weil in 5 bis 10 Jahren werden Marken das Vielfache reinstecken müssen, weil es bis dahin wahrscheinlich auch ein anderes Wachstum darin gegeben hat. Und das kann man nicht aus dem Boden stampfen, sondern das muss über die Zeit wachsen. Seht ihr auch das Potenzial? Also Tommy, wenn du das bei dir im Verein bei Werder MSV dir anguckst, ist das auch eine Reise, die nicht aufzuhalten ist quasi? Also von der Entwicklung her?
Ja. Naja, also die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich kann
Was sagt
natürlich,
dein Bauch?
Mein Bauch sagt, dass der Fußball der Frauen das größte Potenzial hat, die zweitgrößte Sportart in Deutschland zu werden. Eher noch als beispielsweise Handball. Von der Popularität her. Der Weg ist noch weit. Ich glaube aber, dass das passieren wird. Was man eben schon sieht, und das ist tatsächlich ja der Vorteil daran, dass die meisten oder fast alle oder alle Frauenfußballvereine an einen Männerverein geknüpft sind oder quasi eine Unterabteilung sind, ist ja, dass sie immer so ein bisschen mitvermarktet werden können oder dass eine gewisse Nähe zu einer Vermarktungsinfrastruktur schon besteht. Ne? Also ich sehe das jetzt bei uns. Wir haben jetzt zum Beispiel einen ganz coolen Ärmelsponsor mit Mampe. Das ist irgendwie so ein Spirituosenhersteller, sehr, sehr kultig in Berlin. Wäre das jetzt ein Frauenfußballverein gewesen, der nicht an Hertha angeschlossen wäre und nicht diese Nähe zu Hertha hätte, dann wäre das natürlich niemals passiert. Ne? Also du kannst davon durchaus schon profitieren. Ich persönlich sehe auch noch ein anderes Potenzial, so halb ernst gemeint, wenn ich sehe, dass Cancelo zu Al-Hilal geht. Der Frauenfußball wird natürlich nicht Gefahr laufen, von Saudi-Arabien aufgekauft zu werden. Also insofern haben wir da vielleicht eine Nische, wo wir in Zukunft ganz in Ruhe Fußball gucken können.
Oh, da musst du nochmal mit der Nationaltrainerin von Saudi-Arabien reden, die auch aus Deutschland kommt.
Ja, aber stark.
Kommt sie?
Guter Call.
Natürlich.
Aber Konstantin, ich habe mit Rachel mich auch natürlich darüber unterhalten, aus Vorbildern, die ich irgendwo anders sehe. Und England ist eins, oder?
Ja, ja und nein. Also natürlich in England, aber ähnlich wie auch in Deutschland. Ich kann das dann nur, also zuweilen ähnlich wie in Deutschland, dass natürlich auch eine Querfinanzierung stattfindet, machen wir uns nichts vor. Und dass natürlich Clubs wie Arsenal oder Chelsea und Manchester United, ich meine, das ist für die, das sage ich jetzt mal ganz blöd, das ist für die Kleingeld, was der Frauenfußball immer noch kostet, der Fußball der Frauen kostet und diese Finanzierung der Mannschaften. Aber die natürlich aufgrund der allgemeinen Kommerzialisierung ist es logisch, klar, da hast du auch dort dann eher Möglichkeiten, mehr Geld zu generieren, ähnlich wie überall sonst. England ist immer noch so ein bisschen im Hintertreffen international, aber die Sportart selber, wenn man es vielleicht auch ein bisschen trennt, die bekommt eine gewisse Aufmerksamkeit. Es wird auch sehr seriös gecovert. Ja, ist auch sowas, was ja nicht immer überall der Fall war, was ich auch erst entwickeln musste. Ich meine wirklich seriöse Berichterstattung und nicht immer dieses so, weiß ich, wie wenn das irgendwie was Abwegiges wäre, was mich immer so aufgeregt hat. Das hast du in England auch. Und was sicherlich hinzukommt, also die Top-Spielerinnen oder auch Emma Hayes zum Beispiel oder so, Top-Trainerinnen, die werden auch wirklich als Persönlichkeiten im Fußball wahrgenommen. Denn mein Eindruck ist jener, ich weiß auch nicht, was jetzt in den nächsten 10 Jahren passiert, keine Ahnung. Ich sehe ein graduelles Wachstum, aber auch die große Explosion eben nicht. Ich glaube, wenn der Frauenfußball oder der Fußball der Frauen relevant werden würde auf größerer Bühne, dann ist der Vergleich zu Handball oder Eishockey oder sowas gar nicht mal so abwegig. Weil ich glaube, du wirst ein paar Leuchttürme haben, du wirst ein paar Top-Teams haben, du wirst Top-Spielerinnen haben, die richtige Marken werden. Das siehst du auch jetzt schon. Ja, natürlich, die haben auch schon viele Instagram-Follower, aufgrund dessen, wie Instagram als Plattform funktioniert, machen wir uns nichts vor. Und ich glaube, das wird noch mehr steigen. Aber der Mittelbau und Unterbau wird nicht derart stark wachsen. Und damit muss man umgehen. Aber natürlich werden Marken interessiert daran sein, Lena Oberdorf zum Beispiel als Werbegesicht dann zu haben. Also ganz klar. Oder die FC Bayern, das Frauenteam dann auch als irgendwie Vermarktungsplattform zu nutzen. Auf alle Fälle. Aber es geht dann wirklich um das Top-Tier. Und das siehst du auch in England so und das siehst du auch in Spanien so. Denn selbst innerhalb der Ligen gibt es schon ein riesiges Gefälle. Und die Attraktivität dann ab Rang 6 oder sowas ist auch in Spanien oder in England dann um einiges geringer. Aber natürlich das Top-Tier, ähnlich wie dann eben, sagen wir, Handball, Top-Spieler oder sowas, oder im Eishockey-Top-Spieler oder im Basketball-Top-Spieler, da ist sicherlich viel Potenzial da. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt weiter forciert fördern muss durch immer mehr Geld, was man reinpumpt. Das kann man sicherlich versuchen, aber das ist dann an sich erstmal interessant für Bayern, Frankfurt, Wolfsburg auf eine gewisse Art und Weise, vielleicht noch irgendwann dann ein, zwei andere.
Ich glaube, man muss gar nicht mehr so lange da so viel Geld reinpumpen. Und die Frage ist auch, ist es wirklich viel Geld, was aktuell in den Fußball der Frauen in Deutschland fließt? Da habe ich nämlich auch meine Zweifel dran, weil ich mir relativ sicher bin, dass das bald eigentlich ein stabiler Business Case sein wird. Weil wir sehen jetzt schon, bei uns verdoppelt sich das Sponsoring aktuell noch Jahr für Jahr im Volumen über unsere 14 Vereine, die wir exklusiv betreuen. Das ist schon Wahnsinn. Und das, was Tommy gesagt hat, gerade irgendwie Frauenfußballmannschaften, die aus einer historischen Fußballmarke kommen und die vielleicht noch eine erfolgreiche Herrenmannschaft haben, also da wächst es noch schneller teilweise. Also wenn ich dran denke, also was wir haben jetzt, BVB ist unser Topseller bei Sport 5, die Frauenmannschaft, die sind jetzt gerade aus der Kreisliga aufgestiegen. So, das ist schon beeindruckend, was da an Sponsoring erlöst wird. Und ich glaube wirklich, dass dieser Trend sich noch weiter steigern wird und dass es irgendwann halt kein Zuschussgeschäft mehr sein muss. Weil, wie gesagt, Marken erkennen das. Also Marken schätzen, dass sie zum Beispiel auch noch teilweise, gibt es diesen First Mover oder Own Your Sports Effekt noch. Also du hast im Männerfußball sind natürlich schon ohne Ende Konkurrenten einer einzelnen Industrie mit drin. Das ist im Fußball der Frauen teilweise nicht so. Da kannst du mit einem Engagement bei einem Rechtehalter, kannst du dann wie so eine ganze Sportart own. Du siehst, dass die Fans halt noch deutlich offener sind gegenüber Sponsoren, weil sie immer noch das Gefühl haben, dass diese den Frauenfußball in Gänze oder ihre Mannschaft unterstützen. Und dieses Anti-Kommerzialisierung, was ja von den Ultrakurven auch reingebracht wird in den Fußball der Männer, das ist da halt alles noch nicht so. Und du kannst halt auch noch mit weniger Geld echt viel bewegen, weil ich weiß es nicht, Konstantin, ob du weißt, wie hoch so ein Etat von der Frauenfußballmannschaft ist, also bei Bayern sicherlich höher, aber ansonsten ist das ja alles immer höchstens ein Zehntel, wenn nicht deutlich weniger als vom Herrenfußball, oder?
Ja, einiges. Also ich habe mal ein, zwei Zahlen zugesteckt bekommen. Ich muss immer aufpassen, weil ich kann jetzt nicht sagen, von welchem Verein, dann steigen die mir aufs Dach. Aber da ging es um 6 Millionen für ein Bundesliga-Team. Ansonsten, ich glaube, auch ein positiver kultureller Wandel, der
das
stattfindet.
Das sind ja 12 Millionen Mark.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Okay.
Entschuldigung.
Das passt ganz gut zu deiner Eckkneipe, die du da aufmachen möchtest, glaube ich. Was, glaube ich, noch ein positiver kultureller Wandel ist, der sich jetzt ein bisschen abzeichnet. Und das ist ja auch aus meiner Sicht essentiell für die weitere Entwicklung des Frauenfußballs oder des Fußballs der Frauen. Ich nehme auch beides, weil ich auch zum Beispiel selbst aus der Szene immer beides höre. Da geht es dann darum, dass man das eine vom anderen ein bisschen trennt. Und das ist, glaube ich, essentiell. Weil der große Erfolg vom Damen-Tennis war immer gewesen, dass man den als eigene Sportart betrachtet und nicht sagt, ah, okay, Serena Williams, mega cool, aber gegen Novak Djokovic würde die natürlich alle drei Sätze verlieren. Ja, das ist richtig, genau. Aber darum geht es eben nicht. Und das war ja eine Zeit lang das, was mich auch so ein bisschen aufgeregt hat bei Fans oder teilweise sogar so ein bisschen unterschwellig bei Berichterstattung, so nach dem Motto, ja, ist ja super, dass irgendwie Wolfsburg hier deutscher Meister wird, aber Alex Popp, die würde bei keiner Regionalliga-Mannschaft spielen. Also als wenn es irgendwie wichtig wäre. Es ist ja komplett irrelevant, aber das ist wichtig, dass quasi beide voneinander ein bisschen getrennt werden. Ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn du dann quasi identische Clubs hast und so, aber das ist ganz, ganz wichtig, weil so hat auch Tennis zum Beispiel alles funktioniert. Dass eigentlich, auch wenn das parallel stattfindet, trotzdem eine mentale Trennung erfolgt ist, damit nicht immer diese dummen Quervergleiche gezogen werden, weil auch heute siehst du ja noch in Kommentaren überall, oh, die würden ja gegen jede B-Jugendmannschaft verlieren und so weiter, bla bla bla. So,
das kenne ich auch nur aus dem Fußball, ne? Ich habe das
ja,
noch nie
ja, ja, natürlich, anders. Ja. Also im Biathlon ja, oder sowas, die ist auch nicht, oder?
Golf. Genau, also wie in weder irgendeiner anderen, beim Handball, Basketball oder auch bei Einzelsportarten wie Golf oder Tennis, habe ich noch nie diese dämlichen geschlechterübergreifenden Quervergleiche gehört. Das gibt es wirklich nur im Fußball.
Und in anderen Sportarten, ich habe jetzt Tennis rausgegriffen, weil da finde ich einfach, dass, sag mal, Damen-Tennis einfach für sich ein absolutes Event. Ne? Da generierst du Geld ohne Ende und das sind Superstars. Deswegen greife ich das immer gerne raus. Es gibt auch noch andere Beispiele, nur ich nehme gerne Tennis, weil zum Beispiel im Tennis ist ja dann doch auch der Fall, wir haben gerade US Open, die beiden plus Doppel, spielt alles parallel. Das heißt also, es wäre sehr, sehr einfach, da auch mal die Vergleiche zu ziehen, zu sagen, ja, so schau dir das an, also hier, Jannik Sinner, gut, vielleicht schlechtes Beispiel, Carlos Alcaraz, weißt du, der würde ja alles blattbügeln, ja, okay, das sagt aber keiner. Keiner setzt sich hin bei den großen Turnieren oder auch bei den kleinen Turnieren und zieht derartige dumme Vergleiche bei den Grand Slams zum Beispiel, wo es ja easy wäre, das zu tun, weil quasi alle nebeneinander spielen auf den Courts. Und beim Fußball ist das immer noch so unterschwellig mit drin. Und natürlich, klar, das sportliche Niveau, da gibt es noch einige Luft nach oben, zumindest, ich sag mal, ich vergleiche, ich sag mal, Deutschland. Ich denke, dass da noch einiges möglich ist, auch mit noch besserem Training dann im Jugendbereich. Ja, umso mehr da auch dann das quasi professionalisiert wird, in Anführungszeichen, umso besser wird dann auch die durchschnittliche Athletik so in der Regionalliga etc. Da gibt es sicherlich noch ein bisschen was aufgeholt werden kann. Das geht aber nicht von heute auf morgen, weil Jugendarbeit, die Ernte erfolgt dann 10 Jahre später, das wissen wir ja auch, oder 5, 6, 7 Jahre später. Aber da gibt es sicherlich noch einiges, was getan werden kann, aber dieser dumme Quervergleich muss einfach sterben, weil ansonsten wird das zumindest hierzulande immer ein Problem bleiben für den Fußball der Frauen, weil man sich dagegen irgendwie sehr schlecht wehren kann, weil es dann immer so abschätzig wird und man wird dann immer so heruntergestellt.
Tommy. Kai, bevor ich muss Tommy reinholen, weil der ist ja schon komplett links abgebogen. Ich muss ihn ja wieder zurück auf den kleinen Platz am den Stadion am Wurfplatz holen, damit er sich Gedanken darüber macht, wie man den Fußball der Frauen auch bei seinem Verein seines Vertrauens groß machen kann. Denn jetzt kannst du mal voll flexen aus dem Blickwinkel des Agenturchefs, einer Agentur, die sich natürlich auch darum kümmert, Sport und Kultur zusammenzubringen. Wie kriegst du es hin, dass da auch der Mob vielleicht in einer anderen Variante, aber unterwegs ist, wo jedem Heimspiel die Kurve anzündet, damit es beim Frauenfußball vielleicht ein ähnliche Enthusiasmus, Euphorie, Fandom, Culture, Explore, was auch immer gibt?
Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich mehrere Antworten drauf. Eine wäre auf jeden Fall mal, das andere alles ein bisschen größer zu inszenieren. Ne? Also das ist ja teilweise auch eine self-fulfilling prophecy. Also in dem Moment, wo du einem Frauenfußballverein oder einer Mannschaft auch einfach eine größere Bühne lieferst, dann werden auch automatisch mehr Menschen kommen. Ein bisschen wie im Supermarkt. Ne? Wenn ein Produkt prominent da drin steht, dann wird es auch mehr gekauft. So, das ist mal das eine. Das andere ist, vielleicht sich auch ein bisschen darauf konzentrieren, was sind eigentlich die Stärken. Ja, wir haben, vielleicht ist das auch teilweise ein bisschen plakativ oder unterkomplex, aber mein Eindruck zumindest ist, wir haben weniger Schauspielerei im reinen Ingame jetzt. Ja. Wir haben weniger Schauspielerei, wir haben weniger Unsportlichkeiten. Wir haben übrigens auch Interviews mit Menschen, die tatsächlich auch zwei Sätze aneinander reihen können, die Sinn ergeben.
Ich habe gesagt, das ist einfach die Menschenpunkt.
Genau, die nicht immer dieselben sind. Also es ist ja wirklich eklatant. Jedes Interview mit einer Spielerin, ja, ist ja vom Informationsgehalt um ein Hundertfaches höher als das, was du dir nach einem Bundesligaspieltag anhörst, ja, was nur voller Phrasen ist. Insofern, das ist mal eine Stärke und die Anschlussfähigkeit vielleicht auch im Publikum, nämlich Kai, du hast das vorhin gesagt, dass das im Grunde plötzlich vom oh, Papa guckt schon wieder Fußball zu, wir gucken vielleicht gemeinsam als Familie was. Ja? Das sind jetzt schon mal so ad hoc so ein paar Gedanken, die ich dazu habe. Ich habe natürlich auch nicht die Lösung, aber ich glaube, je größer die Bühne, desto mehr Zulauf wird das auch bekommen. Nur muss man dann sozusagen nicht aufgrund der Nachfrage handeln, sondern man muss das selbst ein bisschen forcieren. So, und da liegt, glaube ich, auch ein bisschen der Hund begraben.
Ja, 100%. Und ich gebe noch mal kurz dazwischen, Kai, bevor wir dich da, du bist, glaube ich, wieder unterwegs im Keller, habe ich das Gefühl, holst du wahrscheinlich den Bierkasten hoch, aber bevor wir da noch mal hingehen und deinen Blick noch mal reinbauen, ich eine kleine Beobachtung auf der Straße, und da ertappe ich mich immer häufiger dabei, dass natürlich sind wir alle Fußballfans und kulturell und das werdet ihr genauso haben, egal wo ihr unterwegs seid, man reagiert auf Logos, auf all das, was rund um den Fußball zu tun hat. Natürlich auch auf Trikots und dann auch auf die Personen, die Trikots tragen. Und ich bin selber so, ich freue mich so darüber, wenn ich durch die Stadt laufe, egal wo, ich war jetzt in Glasgow, ich war in Edinburgh gerade. Auf der Straße sind einfach gefühlt fast mittlerweile mehr Mädels in Fußballtrikots unterwegs und da ist es nicht die, die das Trikot als Fashion-Piece tragen, sondern du siehst glaubhaft, dass sie das trägt, weil sie da jetzt, dass ihr sportliches Statement ist, in Deutschland ganz genauso, als es im Zweifel vielleicht Typen waren. Und das mag ich einfach als Bild sehr gerne. Kai, ist das auch das Potenzial, das es braucht, um das Ganze aus Marketing-Sicht noch größer zu machen? Aus Vermarktungssicht?
Es ist wahrscheinlich das größte ungehobene Potenzial. Also das hat der Männerfußball ja durchaus auch erkannt, dass Frauen die Zielgruppe sind, wo du eigentlich noch am meisten neues Interesse und Fans hinzugewinnen kannst. Das Ganze kannst du aber halt nochmal deutlich verlängern, wenn du zusätzlich noch eine Frauenmannschaft anbietest, weil du damit, glaube ich, auch noch viel mehr, insbesondere Mädels, kleinere Kinder abholen könntest und dich nochmal verbreiterst. Und am schönsten wäre es ja eigentlich, wenn du zwei Lizenzspielermannschaften hast, eine erste Herrenmannschaft und eine erste Frauenmannschaft, die du sogar noch so ein Stück weit unterschiedlich positionieren kannst. Weil was wir auch sehen ist, dass Frauenfußball eine Plattform ist, die viele Leute abholt, die vielleicht dem Fußball, dem Männerfußball abgeschworen haben oder noch nie Fan von ihm waren. Also alle Studien sagen, dass jeder dritte Frauenfußballfan vorher mit Männerfußball nichts oder nichts mehr zu tun hatte. Und das ist natürlich schon echt ein enormes Potenzial, wenn du die ganzen Leute, die vielleicht, weil es irgendwie zu kommerziell geworden ist, weil es nicht familienfreundlich genug ist, weil es vielleicht auch manchmal nicht mehr sicher genug ist in Stadien, wenn du die wieder einsammelst mit so einer zusätzlichen Plattform, da kann sich Vereine und Sponsoren, für die wäre das überragend.
Du hast eine auch so interessante Entwicklung, zum Beispiel bei Paris hast du es ja gesehen, als die Ultras eher unzufrieden waren mit, ich sag mal, der Männerfußballpolitik oder wie auch immer und dann eher mal zum Frauenteam gegangen sind, um das zu unterstützen, auch als Zeichen. Ist natürlich dann auch ein interessanter Spagat, was du sagst. Also es kann auch sein, dass du vielleicht Fußballfans gewinnst für dich, also für den Fußball der Frauen, die mit der Überkommerzialisierung des Männerfußballs nicht mehr einverstanden sind. Auf der anderen Seite wollen wir ja auch, dass der Fußball der Frauen kommerzialisiert wird und dass beispielsweise eine Lena Oberdorf zu einer großen Werbefigur wird. Also heißt, man will ja auch Kommerzialisierung und den Spagat dann zu schaffen, ist natürlich nicht so einfach.
Ich hätte kurz noch einen Einwand. Ja, mein Einwand über, also zum einen jetzt der aktuellste Einwand ist, Lena Oberdorf ist natürlich auch schon eine Werbefigur, muss man sagen, hat deutlich mehr Follower als der ein oder andere normale Bundesligaspieler. Nur sie ist ja die Spitze des Eisbergs. Kai, du sprachst von der Plattform, die Plattform Frauenfußball, und ich würde da einwenden wollen, dass es die, glaube ich, so noch nicht gibt. Und ich glaube, das ist das, wo es hingehen muss. Denn meines Erachtens, ungleich zum Fußball der Männer, ist der Frauenfußball noch relativ fragmentiert. Du hast quasi die großen Schlachtschiffe, wo man auch aufpassen muss übrigens, dass die sich nicht raketenartig nach oben entwickeln und alle anderen auf der Strecke bleiben, weil dann wird es halt so eine Farmers League. Du hast so eine fragmentierte Landschaft, und du hast aber noch nicht diese Plattform Frauenfußball, weißt du, auf der quasi mit gemeinsamer Stimme gesprochen wird, mit gemeinsamen Aktivitäten und. Da muss es meines Erachtens hingehen, und da gebe ich dir völlig recht, nur noch sind wir da nicht, würde ich behaupten, oder es ist mir entgangen bisher.
Aber damit bestätigst du ja auch, oder sagst ja auch das, was ich quasi gesagt habe, ne? Dass quasi... Ist
das
eigentlich
ist der einzige Grund, warum ich an diesem Podcast teilnehme, Konstantin, um zu bestätigen, was du eigentlich
vielen Dank auch. Hast. Super. Ja. Warte mal ganz kurz. Alles klar. Nee, aber was du sagst, das ist ja das, was ich auch vorhin so ein bisschen erwähnt habe, wenn es um die Weiterentwicklung in den nächsten 10 Jahren geht. Ich glaube eben, dass es schon sein kann, Farmers League ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass es eben diese großen Flaggschiffe gibt und dass die am ehesten dann vielleicht so ein bisschen davon steuern. Und ist sicherlich eine Gefahr, aber andererseits vielleicht auch eine normale Entwicklung, weil das hast du ja auch in anderen Sportarten ähnlich, die sich weiterentwickeln, dass normalerweise so der Mittelbau, der wächst viel, viel langsamer als der Oberbau. Das ist natürlich in der heutigen Instagram-Zeit noch mal ganz anderes, weil Superstars kriegen viele, viele Follower, kriegen große Angebote, und der Rest muss eben schauen, wo er so ein bisschen bleibt. Ich finde das aber jetzt per se aus sportlicher Sicht vielleicht nicht optimal. Das haben wir jetzt auch schon in Deutschland und in anderen Ligen, dass irgendwie es gibt so 2, 3 Top-Teams und die werden immer gewinnen. Aber andererseits glaube ich für die Entwicklung des Fußballs der Frauen erstmal gar nicht so schlecht, wenn es zumindest diese großen Leuchttürme gibt. Weil auch wenn der Mittelbau vielleicht langsamer wächst, aber zumindest wächst überhaupt einiges exponentiell schneller, als es ansonsten vielleicht wachsen würde überhaupt.
Böse Zungen würden sagen, man nimmt sich damit quasi diesen ganzen Weg Richtung Super League für den Fußball der Frauen irgendwann sowieso weg, weil die Ultraszene im Fußball der Frauen dann gar nicht so dagegen vorgehen würde, weil sie ja, wie Kai auch schon erzählt hat, vielleicht auch ein ganz anderes Verhältnis zu Marken hat.
Oder gar nicht existiert.
Ich finde das, ja, also es ist schon spannend. Um auf dich nochmal einzugehen, Tommy, für mich ist es so, ich sehe halt viele Fans, die Spaß am Fußball der Frauen haben, aber noch nicht so explizit Vereinsfans sind, wie es vielleicht im Männerfußball der Fall ist. Und da glaube ich schon, dass du sprichst von Fragmentierung, das stimmt, aber eher, glaube ich, aus so einer Rechtehalter und aus so einer Spielersicht. Wenn ich aus einer Fansicht gucke, dann bin ich mir nicht sicher, ob es so eine Fragmentierung gibt, weil da sehe ich schon, und da schließe ich mich mit ein, ich bin Fan vom Movement Fußball der Frauen und möchte, dass das weiter wächst. Aus intrinsischer Motivation und natürlich auch ein bisschen aus beruflicher Motivation, aber bei mir ist jetzt noch nicht das so ausgeprägt, dass ich jetzt für einen speziellen Verein, beispielsweise Werder Bremen in meinem Fall, jetzt irgendwie cheere oder so. Also da bin ich eher noch Fan von der gesamten Plattform. Und was ich auf deinen Punkt spannend finde, Nico, Super League, ich glaube schon, dass du im Fußball der Frauen vielleicht nochmal ganz anders mit Investoren oder auch mit disruptiven Mediaformaten umgehen kannst, als so ein bisschen im tradierten und sehr kulturell aufgeladenen Männerfußball. Und das kann ja auch eine echte Chance sein, wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, ob man nicht einen Investor reinholt, der auch zusammen mit der DFL oder DFB und DFL eine Liga gründet. Warum nicht? Ich glaube, dass du da auf weniger Gegenwehr stoßen würdest als jetzt im Männerfußball, siehe letzten DFL-Investorenprozess. Das wäre da sicherlich für kleineres Geld definitiv möglich. Und ich glaube auch, dass die Frauen medienkompetent genug sind, dass sie vielleicht auch eher nochmal Kameras an Orten, Spielerbesprechungen, Auszeiten etc. zulassen. Also Halbzeit, Auszeit, Halbzeit zulassen als bei den Männern. Weil wir sehen ja zum Beispiel auch im Handball und im Basketball ist das ja gang und gäbe. Da werden teilweise Spieler in der Halbzeit bei Olympia interviewt. Da hast du immer eine Kamera und ein Mic, wenn der Trainer irgendwie Ansagen macht. Das ist ja alles im Männerfußball noch sakrosant. Und das könnte ja eine Chance sein, für den Frauenfußball echt nochmal einen echten USP zu schaffen, um sich halt nochmal irgendwie inhaltlich abzusetzen. Und solche Dinge irgendwie aktiv anzugehen, um auch irgendwie medial USPs zu schaffen, das würde ich halt ziemlich cool finden.
Ich würde sagen, wir sind in so einem Momentum, wo man also Potenziale sieht, wir einen ganz interessanten Ist-Zustand haben, jetzt aber es vor allen Dingen darauf ankommt, wie wir damit weitermachen. Konstantin, was wäre dein Advice aus sportlicher Sicht für den Fußball der Frauen, vor allen Dingen in Deutschland erstmal? Ja. Was sind so die nächsten wichtigen Schritte, die passieren müssen?
Gut, ich sag mal, die Investments müssen vor allem im Nachwuchsbereich stattfinden, auch wenn das erstmal dann zu wenig Ertrag direkt führt, aber das ist wichtig, weil damit man noch einen besseren Unterbau schafft, um auch die Breite zu verstärken. Es gibt, wie gesagt, ein paar Spitzenspielerinnen, die sind super und das ist auch ganz klasse, aber in der Breite fehlt es vielleicht hier und da noch so ein wenig. Und was ganz, ganz wichtig ist, dort, wo es noch nicht stattfindet, die Synergieeffekte mit eben, weil man ja fast nur noch Clubs hat gerade in der Bundesliga, die sowieso auch eine Männerabteilung haben, da die Synergieeffekte noch viel, viel mehr zu erhöhen. Das heißt also Scouting, Analyse, Regenerationsmanagement, medizinische Abteilung und so weiter. Das muss alles komplett synergetisch erfolgen, weil da kann man einfach von Know-how profitieren am Ende, was es ansonsten sehr, sehr schwer macht, das aufzubauen. Und so könnte man dann auch sportlich nochmal zulegen. Also ich glaube, das ist jedem Verein natürlich klar, es ist eine schwierige politische Entscheidung intern, weil man sagt, man möchte eigentlich die Ressourcen rein und weg wahrscheinlich dann auf die Männermannschaft erstmal legen, weil die irgendwie um die ganz, ganz großen Geldtöpfe mitspielt. Aber das wäre aus meiner Sicht wichtig, weil ja am Ende, wenn es um Scouting geht und dergleichen, also du kannst einen Scout überall einsetzen, mal so gesagt, als Beispiel.
Sehr gut. Tommy, wir machen bei dir mal weiter. Kunde kommt an und sagt, ich möchte gerne irgendwas im Fußball der Männer machen. Wie überzeugst du ihn davon, dass er im Fußball der Frauen gehen sollte?
Naja, ich werde sagen, mit dem Budget reicht das eh nicht für die Männer, was du da hast. Nächstes.
In der harte Regel Realität.
Ist ja so. Also wollte ich gerade sagen. Also sorry für die Unterbrechung.
Da kommen wir gleich zu dir, Kai.
Ja, nee, ich will Tommy auch gleich, ja, dann gebe ich ihm weiter. Ich wollte nur einfach sagen, also die Rechtekosten sind halt noch deutlich geringer und das ist ein Riesenvorteil und eine Riesenchance, da jetzt.
Ja, da kommen wir gleich zu, da hör doch mal auf jetzt, mach doch meinen Job hier nicht kaputt. Zurück zu dir, Tommy.
Ja. Also ich würde tatsächlich, und so ehrlich will ich auch sein, nicht zwangsläufig sagen, du geh mal lieber in den Fußball der Frauen damit. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal überlegen, ob das nicht vielleicht der bessere Invest wäre. Weil je nachdem, was du für ein Produkt bist, was du für einen Service bist oder was du überhaupt vorhast mit deinem Geld, kann das durchaus die bessere Variante sein. Das heißt, ich glaube, es geht vor allem für Leute wie dich und mich, aber auch Kai und Konstantin von mir ist auch wie dich, darum, das überhaupt mal auf die ins Relevant Set von Werbetreibenden zu bringen. Ja, und darum wird es gehen und da auch aufzuzeigen, warum das überhaupt spannend sein kann und dass man vermutlich sogar auch die deutlich besseren Geschichten im Fußball der Frauen erzählen kann, weil es eben noch nicht so durchorchestriert ist und weil da noch ein paar mehr Charaktere unterwegs sind. Das wäre meine Herangehensweise, was nicht heißen soll, nicht falsch verstehen, dass es automatisch immer die bessere Idee ist. Weil wenn du Reichweite bolzen willst und sagst, ich habe Kohle, ja, dann brauchst du nicht in Frauenfußball gehen. Also so ehrlich müssen wir sein, so weit ist er noch nicht. Wenn du aber sagst, ey, ich hab Geld und ich möchte in dem ganzen Umfeld aber auch vielleicht auch ein paar Geschichten erzählen oder aber auch mich als Unternehmen positionieren, vielleicht auch ein Employer-Branding-Thema zu sagen, ich möchte Teil dieses Movements sein und ich möchte ein Early Bird sein und sagen, ich war schon immer dabei, da war das noch ganz klein, dann ist es vielleicht der richtige Schritt.
Und da sind wir bei dir, Kai. Denn du bist ja derjenige mit dem Hebel zu den Geldhähnen ihn aufzumachen und Leute davon zu überzeugen, dass sie in Massen das Geld eben genau da reinschütten, aus einem anderen Blickwinkel und damit aber diesen ganzen Sport größer machen können. Wie?
Ich würde mich zum einen sehr freuen, wenn Fußball der Frauen eine größere Präsenz im TV, also auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, bekommen würde. die haben halt auch einen kulturellen und einen Förderauftrag und ich weiß nicht, welchen Anteil Fußball der Frauen aktuell in den öffentlich-rechtlichen Kanälen hat, aber er wird verschwindend gering sein, also Stichwort Sportschau. Warum nicht mehr Fußball der Frauen? Das würde natürlich Präsenz und damit auch die Einnahmechancen, insbesondere im Sponsoring, für Teams und Spielerinnen deutlich erhöhen. Ich würde mutiger sein, was so ein paar Formate angeht. Warum nicht auch mal ein Playoff ausprobieren in der ersten Bundesliga? Also alles das, was wie gesagt im Männerfußball vermeintlich noch sakrosant ist, deutlich mehr Investoren reinlassen. Das finde ich alles hochspannend, weil möglich. Ich kann aber auch mal sagen, was ich nicht machen würde. Es gibt ja auch so Tendenzen, die sagen, hey, wollen wir nicht das Spielfeld kleiner machen, damit das irgendwie einer vermeintlich verringerten Athletik von Frauen entgegenkommen würde? Sollen wir den Ball verändern? Sollen wir nicht eher wie die Queens League spielen, Pendant zur Kings League? Sollen wir die Tore kleiner machen? Also da halte ich wirklich überhaupt nichts von, weil es auch einfach der sportlichen Relevanz irgendwie des Fußballs der Frauen halt überhaupt nicht gerecht wäre. Also ich finde, der soll genauso bleiben, wie er ist. Es soll einfach mehr gefördert werden. Dann wird das sportliche Niveau automatisch steigen, auch in der Breite. Und dann werden Vereine auch damit auf sich Geld verdienen.
Sehr gut. Ich glaube, das ist vielleicht am Ende nochmal ganz wichtig. Wir könnten jetzt vielleicht noch ein, zwei kleine Felder aufmachen, aber wir schließen das hier an dieser Stelle, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir auch in dieser Saison noch wieder die berühmten Highlights von Konstantin so formuliert bekommen werden, die vielleicht nochmal ein Grund sind, nochmal drauf blicken zu können. Gehe ich fest von aus. Man muss an der Stelle aber vielleicht auch nochmal betonen, und das hätten wir nicht am Anfang machen müssen und nicht am Ende, dass hier natürlich vier weiße Männer mittleren betuchten Alters mit ziemlich viel Erfahrung im Fußball der Herren unterwegs sind und jetzt sich hier eine Stunde darüber auslassen, was im Fußball der Frauen besser oder schlechter gemacht werden soll. Bitte nehmt es als unseren Gedanken, der es auch genau ist. Das Thema sehen wir alle, wir haben alle Bock da drauf in dieser Runde, sogar Tommy. Und wir wollen einfach irgendwie hier einen Anstoß geben, damit ihr da draußen ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dass es vielleicht cool wäre, da mitzugehen, ohne darüber zu mäkeln, was es da vielleicht noch nicht gibt. Denn dann schöpft man das Potenzial ab, das da drin steckt. Sind wir uns einig, oder?
So, lieber Nico.
Dankeschön. Wenigstens einer hat mir noch bis zum Ende
zugehört. Jetzt noch ganz wichtiges letztes Thema. Wer wird als nächster Moderator für Episode 23 ausgewählt?
Ja, als ob ihr hier irgendwie alles, nur weil ich das jetzt das Fass aufgemacht habe, jetzt einmal gesagt, ihr müsst meinen Job machen, Leute. Können wir an der Stelle
mal ganz kurz wieder die Kirche im Dorf lassen? Hast du aufgemacht und das wird jetzt so
durchgezogen. Ja, aber mein Job ist ja auch, es abzumoderieren und nicht mir von euch erklären zu lassen. Nico, du musst das jetzt übrigens noch abmoderieren und erklären, wenn der nächste war. Wenn du Konstantin genau zugehört hast, habe ich das ja bereits erwähnt. Jetzt macht er mir meine Abmoderation fertig hier. Genau, Tommy, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir am Steuer. Und ich würde sagen, also ich merke selber, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich da hinten links sitze oder irgendwie so.
Wieso das denn?
Ja, ich kann es nicht genau, aber es ist schon irgendwie, ja, ich schon. Wir machen das so, wie Fahrschule, erste Stunde Fahrschule. Du fährst bis zur ersten Ampel, also bis hinter die News und dann übernehme ich. Aber das ist dein Spielfeld. Und ich finde, da hat Kai die Messlatte heute sehr hochgelegt für das, was man aus dieser Zeit machen kann. Und wenn ihr da draußen Bock habt, das zu hören, seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, schöner neuer Fußball mit vier wahnsinnig witzigen Typen. In diesem Sinne,
so wird's gemacht.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.